ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Wir sammeln in unserem Leben kulinarische Erfahrungen. Mal leckere, mal welche, die nicht ganz so gut geschmeckt haben. Das ist bei mir genauso wie bei Alina Bronski. Nur du hast ein Buch darüber geschrieben. Gibt es so, wenn du jetzt mal weg vom Buch gehst, da schauen wir gleich noch rein, so das letzte Glücksgefühl im Mund. Wann hast du das, wo du sagtest, boah, das haut mich gerade fast vom Stuhl?
Ach, das habe ich regelmäßig. Ich habe das oft auch gar nicht bei so exklusiven Genüssen, sondern ganz...
Ja, muss ja auch gar nicht.
Muss also. Auch gar nicht sein, genau. Ich finde auch so ein guter Döner, sage ich, weil ich gestern Abend keinen guten hatte. Da habe ich gemerkt, ja, dieses Glücksgefühl, das ich mir versprochen habe, ist nicht eingetreten. Ich liebe einfache Sachen. Ich liebe einfach wirklich eine Kartoffel mit Salz und Butter. Da muss man gar nicht irgendwie in so ein Sternerestaurant gehen, für mich. Insofern ja regelmäßig habe ich das.
Kartoffel mit Salz und Butter, finde ich, steht und fällt aber halt mit der Kartoffel. Wenn die
das
Kartoffel
stimmt.
Total lahm schmeckt, dann ja. Reicht es auch nichts raus. Also da muss dann, finde ich, schon die Kartoffel was Gutes haben. Der Döner, der von dir einen Daumen hoch kriegt, muss wie aussehen? Was war gestern schlecht?
Oh, daran, da war alles schlecht. Also ich sag, das war ich natürlich, das ist total blöd von mir, ne? Weil ich bin ja eigentlich so gerade Gast auch hier in Stuttgart und ich komme aber aus der Hauptstadt des Döners und fand immer, dass das einen rausholen kann aus allen möglichen Tiefen. Genau, ich komme aus Berlin da muss natürlich die richtige, also erstmal der Fladen. Ich liebe auch sozusagen Dürumdöner, nicht in einem Fladen, sondern, also nicht in diesem großen, flauschigen Fladen, sondern in dem dünnen quasi, leicht vorgebackenen, das richtige Verhältnis von Fleisch, Soße, Gemüse, so einfach und so kompliziert, das trifft es meist. Gestern waren es vor allem Zwiebeln und echt, das Fleisch war echt nicht gut.
Hast du ihn aufgegessen?
Natürlich.
Ja, gut, das
ich hatte Hunger und es war spät. Aber nee, ich hätte den wegwerfen sollen.
Okay, aber wenn wir in deine Kindheit schauen, welche Essenserinnerungen gibt es da? Also ich kann dir so ein bisschen was aus meiner Welt sagen.
Ja, bitte.
Ich habe mich mit meinem Bruder drum gestritten, wenn wir nach Hause kamen und wir wussten, es gibt Salat von Muttern gemacht. Das Salatdressing war halt Büchsenmilch und Zitrone. Wir kommen gleich zu deinem favorisierten Salatdressing auch noch. Das war dann halt auch so, dass mein Bruder und ich uns drum gestritten haben, wer das haben kann. Es gab bei mir sehr gerne auch...
Wie, es gab nur für einen
nein,
und für den
gar nicht.
Anderen
aber
nicht?
So das, aber die Soße nachher, das Salatdressing, okay. Das, was noch in der Schale...
Zum Austrinken
genau,
quasi.
Übrig geblieben ist.
Weil das
ist.
War gut offensichtlich.
Der Salat auch, aber die Tricks kennst du ja auch, dass mit einem anständigen Dressing man den Salat dann auch isst.
Ja.
Spaghetti mit zerlassener Butter und Zucker gab es bei mir. Und was ich nicht so mochte, waren dicke Bohnen. Die gab es allerdings, weil meine Schwester die sehr gerne hatte.
Wie das war's? Ist unfair, ne? Wenn ein Familienmitglied das
auch,
mag.
Auch Vorlieben hat. Ja,
ja. Ja. Gemein, ne? Das ist,
wie war es bei dir?
Ich bin und war Einzelkind. Also das ist Fluch und Segen, aber ich musste zumindest nicht mit Geschwistern konkurrieren. Aber ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen. Die Auswahl war in der Regel nicht so groß. Also es war jetzt nicht so, dass man sich das groß wünschen oder aussuchen könnte. Es gab, wo wir vorhin über Kartoffeln gesprochen haben, viele Kartoffeln. Und das ist etwas, was ich nach wie vor liebe. Das war sozusagen mit das Beste, was es geben konnte. Wenn es dann wiederum zu Sachen wie irgendwie Gemüse kam, ich habe so eine Blumenkohl-Erinnerung. Ich war, glaube ich, 2 und kam gerade, wurde irgendwie aus der Badewanne geholt. Und ich erinnere mich an diesen Geruch des Blumenkohls aus der Pfanne, wo ich wirklich dachte, so ähnlich wie gestern beim Döner, oh nee, der Abend ist gelaufen. Dieser Blumenkohl, hast du mich nach dem Positiven gefragt? Weil es eigentlich
sowohl
das Gegenteil. Ja, das frustriert mich bis heute. Und ich habe dann versucht, mich mit Blumenkohl als Erwachsene anzufreunden. Aber ich muss sagen, das holt mich immer wieder ein, diese 2 Jahres, diese Erinnerungen irgendwie aus der frühen Kindheit.
Und was Positives aus der Kindheit? Ist dann schon die Kartoffel?
Die gute
Kartoffel?
Die gute Kartoffel auf jeden Fall. Die konnte wirklich das alles retten. Gekocht als Kartoffelpüree, Bratkartoffeln waren natürlich ein Highlight. Das gab es nicht so oft. Und bis heute großartig.
Es geht ja beim Essen auch, finde ich, so um das Miteinander. Ne? Also das Essen an sich ist das eine, aber in welcher Runde man zusammen ist, wenn ich alleine mir einen Döner reinschiebe, klingt es recht einsam. Und wenn der auch noch schlecht ist, klingt es recht traurig. Aber so Armbrot, die Familie sitzt am Tisch, so das war bei uns zu Hause so die Börse, wo jeder erzählte, was der Tag gebracht hat. gehört wahrscheinlich bei dir genauso dazu.
Immer wieder ja. Ich habe allerdings eine große Familie mit unterschiedlichen Tagesplänen, sodass inzwischen auch ich gar nicht so die Erwartung habe, dass man sich abends am Tisch unbedingt einfinden muss. Ich finde, das kann auch belastend sein, sondern es gibt ein Abendessen und wer dann da ist, setzt sich dazu und wer später kommt, darf sich was nehmen. Ich habe festgestellt, die Lage hat sich sehr entspannt, seit wir abgerückt sind von diesem Festen. So, wir sitzen um, keine Ahnung, um 19 Uhr oder 18.30 Uhr am Tisch, weil einfach unterschiedliche Lebensabläufe. Und ich finde, es ist okay. Da müssen natürlich die Kinder ein bestimmtes Alter mitbringen. Also Dreijährigen kannst du es nicht überlassen. Aber ich finde es schön, wenn nur die dabei sitzen, die wirklich auch Bock drauf haben. Und das auch diesen Zwangscharakter ein bisschen verliert. Seitdem mag ich das auch. Sonst fand ich das teilweise auch wirklich sehr stressig, dass dann war, man muss alle zusammentrommeln und jemand hat noch was, muss was fertig machen und jemand hat keine Lust. Das war eher nervig.
Du hast eben schon gesagt, geboren in der damaligen Sowjetunion und das dortige Essen hat dich dann halt auch, und wenn es die Kartoffel war, zunächst geprägt. Was ist von da aus oder von der Zeit noch übrig geblieben, was du sozusagen heute auch gerne machst? So ganz simple Sachen?
Ja, auf jeden Fall. Die Vorliebe für ganz simple Sachen. Ich weiß nicht, ob das eben durch die Herkunft bedingt ist oder einfach so ein Persönlichkeitsding ist. Ich liebe so drei Zutatengerichte, sozusagen wie die genannte Kartoffel oder so. Dann sind das bestimmte Lebensmittel. Die sind natürlich einfach also typisch für meine Herkunft und müssen irgendwie hier nochmal irgendwie extra beschaffen werden, so wie Buchweizen, spezielle Art von Sauerkraut, spezielle Art von Beeren oder von Quark. Da gehe ich manchmal schon auf die Jagd jenseits der üblichen Supermärkte.
Was ist das für ein Quark dann? Also was muss der mitbringen?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz andere Art von Quark. Und jeder, der mal versucht hat, so ein russisches Rezept nachzukochen oder nachzubacken, wo einfach nur Quark drin steht, und dann nimmt man so den deutschen Mager oder anderen Quark, der stellt fest, das haut nicht hin, weil die deutsche Version ist feuchter. Die ist einfach irgendwie homogener und feuchter, während die russische, die geht mehr Richtung körnigen Frischkäse, okay, aber auch nicht ganz. Ist irgendwie trockener, krümeliger, quarkiger.
Und das Sauerkraut muss besonders sauer sein oder worauf kommt es da an?
Da kriege ich die Theorie dahinter nicht zusammen, aber das ist einfach frisch essbar. Das ist toll, das muss nicht erst zum Beispiel erhitzt werden und wird nicht erst dadurch in irgendeiner Form.
Du isst es kalt.
Sorry, liebes Deutsche. Ja. Das ist so gedacht, das ist vielleicht ein bisschen eher so wie Kimchi oder so. Also jetzt nicht von den Gewürzen her, aber dass man es eben einfach als Rohkost sofort essen kann.
Das ist einfach, also bei Kimchi weiß ich es von koreanischen Freunden, da steht dann halt auch die Kimchi-Tonne auf der Terrasse und es fermentiert vor sich hin und man kann sich die Portion dann zum Abend rausnehmen. So gedacht auch bei deinem Sauerkraut.
Genau, nur dass es bei meinen Eltern auf dem Balkon irgendwo steht und ich kriege dann ab und zu so Gläser mit.
Ah, sehr gut. Schon im Mutterleib bekommen wir essenstechnisch einiges mit auf den Lebensweg. Du bist selber vierfache Mutter.
Jo.
Richtig, ne? Mhm. Habe ich richtig nachgezählt. Gibt es da auch Geschmacksvorlieben, die du weitergegeben hast an deine Kinder, die du feststellst? Oder irgendwie Entsetzen, dass du was isst, was deine Kinder gar nicht mögen?
Das Entsetzen gibt es regelmäßig, das hat gar nicht so viel mit der Herkunft zu tun, aber meine Kinder kennen tatsächlich auch Gerichte, die ihren so rein deutsch sozialisierten Gleichaltrigen nicht vertraut sind. Also zum Beispiel, wenn wir irgendwie Übernachtungsbesuch haben, dann ist klar, dass ich irgendwie ein anderes Frühstück, also Kinderübernachtungsbesuch, ein anderes Frühstück anbieten kann als er irgendwie oder muss als den besagten Porridge oder irgend so ein Buchweizenbrei. Weil die Freunde der Kinder, die kennen das nicht. Die finden das erschreckend.
Das heißt, du hast immer ganz hinten im Schrank noch ein Glas Nutella stehen oder was ist es?
Oh ja, das habe ich manchmal auch vorne im Schrank. Aber klar, dann müssen irgendwelche Brötchen her oder so, was man dann so isst hier.
Aber ansonsten startet ihr als Familie mit einem großen Topf Porridge in den Tag?
Mit irgendeiner Art von Brei regelmäßig, ja. Das muss ich gestehen.
Okay. Eintöpfe sind es bei mir, ehrlich gesagt, die so mich manchmal richtig aufjubeln lassen, wenn es einem nicht so gut geht, wenn es anfängt irgendwie kalt zu werden. So Funktion des Seelenwärmers, Muntermachers. Gibt es bei dir sowas auch?
Oh ja, total. Also ich liebe auch Eintöpfe aller Art. Hab auch einen davon in dem Essensbuch erwähnt, was ich ja vor kurzem dazu schreiben durfte. So diesen klassischen russischen oder osteuropäischen, gibt es ja auch in unterschiedlichen auch Nachbarländern, Borsch. Das ist ja auch eigentlich auch ein Eintopf. Mhm. Nee, ist doch toll.
Da tun wir uns, glaube ich, schon immer bei der Aussprache schwer, weil mit zweimal SCH und T dazwischen, glaube ich, ne? Ist es so? Borsch.
Das ist die deutsche Schreibweise, die versucht, einen bestimmten Laut irgendwie, glaube ich, abzubilden. In Wirklichkeit sind es im Russischen vier Buchstaben. Also Borsch wird mit vier Buchstaben geschrieben und der letzte ist ein Zischlaut, für den es im Deutschen eben diese sieben Buchstaben braucht, die es nur unzulänglich wiedergeben. Es ist eigentlich einfach. Das T gehört da auch gar nicht hin.
Ich lasse es dann demnächst weg. Dann lass uns einmal kurz in den Topf gucken. Was ist da alles drin? Da ist doch auch Kraut drin, oder?
Oh ja, ja, genau, auf jeden Fall. Es gibt bestimmte Grundzutaten und dazu gibt es auch wirklich Regalmeter von Literatur, was genau in welchen Borsch gehört, der aus welcher Region auch immer stammt. Das Wichtigste ist rote Beete und ich glaube Kraut, irgendeine Art von Kohl. Und ich hoffe, es gibt da nicht irgendwie empörte Leser- oder Hörerzuschriften, weil ich da was Falsches sage. Ich bin der Meinung, alles andere ist relativ variabel, wenn man erstmal.
Familienrezept dann.
Familienrezept. Ja,
okay. Autorin Alina Bronski war vor Jahren schon mal zu Gast in S-Ferns, Leute. Da hatten wir es im Gespräch von Auftragsarbeiten. Es war damals ein Weihnachtsbuch. Und du hast deutlich gemacht, dass der Druck etwa, was die Abgabe angeht, dann ein anderer ist, als wenn es die eigene Geschichte ist, die du unbedingt veröffentlichen möchtest. Und jetzt war es wieder eine Auftragsarbeit, ein Buch mit Rezepten, Essen der Titel, obwohl du dich nicht für eine gute Köchin hältst, sondern für eine handfeste, wie du selber sagst. Wieso?
Warum? Warum habe ich das?
Genau, warum auch das jetzt noch?
Eine sehr berechtigte Frage. Ich gefragt worden bin, also es war auch, wie du zu Recht sagst, es war nicht meine Idee. Ich kam jetzt nicht zum Hansa Verlag und sagte, lasst mich über Essen schreiben, sondern der Verlag Hansa Berlin hat eine wunderbare Reihe, sie heißt Das Leben lesen, wo 10 oder inzwischen auch 11 Aspekte des Lebens, die wichtigsten Themen des Lebens behandelt werden von unterschiedlichen Autoren in Form eines jeweils kleinen, wie ich finde, sehr schön gestalteten Büchleins. Und ich bin gefragt worden, ob ich in relativ kurzer Zeit etwas über das Essen beitragen könnte. Und das kam zu einem Zeitpunkt, da dachte ich, mach mal eine kleine Pause, relativ kurz nach Veröffentlichung von meinem Roman Pi mal Daumen. Dann war es aber so, dass ich die Anfrage so spannend fand und diese Kontaktaufnahme, dass ich alle guten Vorsätze tatsächlich vergessen habe in dem Moment. Und ich musste nur ganz kurz drüber nachdenken. Ich hatte auch nicht viel Zeit und plötzlich hatte ich große Lust und hatte auch Ideen, was ich darüber erzählen kann. Und der Verlag Hansa Berlin hat gesagt, ja, mach das doch so.
Wie würdest du selber in welche Kategorie packen? Ich habe schon gesagt, es ist kein Kochbuch, aber ich in der Formulierung eier ich auch so ein bisschen rum. Es ist ein Geschichtenbuch mit Rezepten im Anhang. Würde das passen?
Das ist wahrscheinlich sehr zutreffend. Ich hadere auch damit, da einen Begriff dafür zu finden. Also viele andere Bücher in dieser Reihe, das Leben lesen, haben oft so das Format eines Essays. Sie sind auch sehr persönlich gehalten. Autofiktionale Kurzgeschichten mit Rezeptbonus trifft es wahrscheinlich ganz gut.
Und Rezept, muss man dann auch nochmal sagen, ist ein großes Wort. Genau, die Geschichte steht im Vordergrund mit Freundes-, Familienbezug. Und das Rezept, das kann dann halt auch einfach mal nur die Wohlfühlstulle sein. Und da steht dann halt nicht, nehmen Sie eine Scheibe Brot und machen Sie erst das und dann dies, sondern da weiß ja, glaube ich, jeder so in etwa, was auf sein Lieblingsbrot draufgelegt werden soll.
Genau, also als das Konzept Rezept, als wir uns so drauf geeinigt haben, gab es natürlich so den Wunsch nach einer gewissen Einheitlichkeit. Also sprich, dass jedes Kapitel, das einem Gericht gewidmet ist, auch in irgendeiner Form diese Anregung oder dieses Rezept in Anführungszeichen enthält. Ja, und wie du sagst, bei der Reise Glücksstulle war das, ich glaube, ich habe die Brotscheiben tatsächlich erwähnt, sozusagen, als würde nicht jeder sowieso drauf kommen, dass man vielleicht.
Ja, aber es ist nicht so eine Auflistung.
Also genau, es gab nicht so eine Zutatenliste, sondern so ein paar, nehmen Sie ein paar angetrocknete Scheiben Brot und ein Salatblatt. Ich habe ja auch ein Kapitel darüber, dass meine Wenigkeit eisgekühlte Getränke verabscheut. Mhm. Und da war als Anregung eben, trinken Sie einfach einen heißen Tee mit Melone. Das ist, glaube ich, so, dass die kürzeste Rezept in Anführungszeichen. Aber es gibt auch da muss ich mich ein bisschen verteidigen, auch ein paar Herzensrezepte. Die sind da auch drin. Die sind dann auch, glaube ich, so brauchen dann auch mindestens 2 Seiten, weil ich Rezepte auch nicht so gut schematisch abhandeln kann.
Das stimmt, aber es hat halt eben nicht so eine Gleichmäßigkeit, das wollte ich sagen, ja, dass es dann eine Zutatenliste gibt sowas, sondern dann ist es der heiße Tee mit Melone und Feta und vielleicht noch eine Scheibe Weißbrot dazu oder sowas.
Genau.
Und da weiß ja jeder dann eigentlich auch, was mit anzufangen. Hast du alle 12 Rezepte vorher nochmal, bevor du das dann runtergeschrieben hast, gekocht?
Kaffee-Gelee, ja, ich warte tatsächlich auf Beschwerden dazu, dass jemand versucht hat, das nachzubacken oder nachzukochen und es ging in irgendeiner Form nicht auf. Wenn ich total ehrlich bin, habe ich die meisten nochmal ausprobiert, aber nicht alle. Weil das Buch auch, das verrate ich jetzt einfach, auch wenn ich dafür geschlagen werde, auch unter einem gewissen Zeitdruck entstanden ist. Das heißt, das was also man schreibt dann so, dass, also ich schreibe dann und habe mir dann die Rezepte dazu aufgeschrieben oder erzählt und dachte so, ich habe dann noch die paar Wochen Zeit, da probiere ich jedes Einzelne nochmal wirklich, vielleicht auch mehrmals aus. Ich habe es nicht ganz geschafft.
Und was ja beim Thema Essen auch schnell der Fall ist, man ist relativ flott in Diskussionen verstrickt, teilweise auch Belehrungen, Bio, ja, nein, vegan, manchmal, immer, nie. Das lässt du in deinem Buch auch aus, weil es in deinem Leben keine größere Rolle spielt? Oder hast du gesagt, nee, da verbrenne ich mir nicht die Finger dran?
Es spielt im Moment keine größere Rolle tatsächlich. Ich streife das kurz, weil ich auch diese Phasen hatte in meiner sozusagen Ernährungs- und Kochbiografie, dass ich auch dachte, ich probiere es mal vegan, ich probiere es mal zuckerfrei, das, was jeder von uns wahrscheinlich schon irgendwie gemacht hat. Und ich hatte das Gefühl, ich habe diese Experimente hinter mir gelassen und da war es mir in dem Moment tatsächlich egal. Ich wollte auch kein Buch über gesunde Ernährung schreiben. Also das weiß jeder, der das Süßigkeiten-Kapitel gelesen hat. Ich wollte tatsächlich, wie jemand, der eigentlich sonst Romane schreibt, ich wollte ein bisschen mir die Geschichten angucken hinter den einzelnen Rezepten. Und es hat mir auch ein bisschen Freude gemacht, weil ich dann auch dachte, okay, es wird Leute geben, für die wird manches auch ein bisschen wie so ein Tabubruch empfunden werden, weil dieses Buch sich wirklich nicht um Ernährungsempfehlungen der Gesellschaft, Deutschen Gesellschaft für gesunde Ernährung schert, gar nicht.
Du hältst dich für zu grobmotorisch zum Plätzchenbacken.
Leider, ja.
Bist aber mittlerweile eine Früchtebrot-Fachfrau geworden.
Auch das stimmt.
Kann man nachlesen im Buch Essen. Reden wir weiter übers Essen. Fleischküchler heißen sie hier in Berlin. Wo du lebst, sind es die Buletten. Wo ich herkomme, sind es die Frikadellen. Und die haben in deinem Buch, machst du es zumindest deutlich, eine unfassbare Kraft, nämlich in der Geschichte von Mira. Das heißt, mit der Frikadelle wurde der Mann verlassen. Oder wegen der Frikadelle, kann man das so sagen? Und nachher wieder auch zueinander gefunden, die beiden. Das ist ja eine Traumgeschichte.
Ja, das stimmt. Und es sind auch Traumfrikadellen, muss man dazu sagen. Also die Geschichte ist, um das kurz anzureißen, einer Angehörigen gewidmet, die mit ihren Frikadellenbuletten geglänzt hat. Und ich muss gestehen, von ganz vielen Sachen, die ich mehr oder weniger hinkriege oder nicht hinkriege, gehören gute Frikadellen zu etwas, was ich bewundere, weil ich das nicht kann. Ich kriege das nicht hin, ich habe es auch aufgegeben. Deswegen finde ich die Frikadelle rund wie die Sonne und großartig. Die kann wirklich auch Tote auferstehen lassen. Und diese Geschichte dreht sich darum, wie eben diese Angehörige, die ähnlich wie ich eine osteuropäische Biografie hatte und dann nach Deutschland emigriert ist, versucht hat, ihre Emanzipation als Frau, sage ich jetzt mal ganz großkotzig, zu definieren darüber, wie viel sie für die Familie kocht und was sie kocht. Und eine Trennung und eine sozusagen Wiedervereinigung mit dem Ex-Ehemann kam vor und alles drehte sich um Frikadellen. Und am Ende hat sie beschlossen, zu ihrer Identität zu stehen.
Das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, deine Frikadellen sind nicht so gut?
Ich mache auch keine mehr, weil sie wirklich fürchterlich sind.
Bei mir ist es halt
Kannst
auch so.
Kannst du das? Kannst du Frikadellen?
Ich versuche mich hin und wieder dran. Ich weiß, dass meine Frau bessere Frikadellen macht, aber die besten Frikadellen hat meine Schwiegermutter dann gemacht, die leider nicht mehr lebt. Und bei jeder Frikadelle, die man isst, hat man sie dann halt immer noch irgendwie
vergleicht im Kopf. Man mit
ja,
dem, ja,
zwangsläufig. Und da kommt sie dann wirklich aufs Mischungsverhältnis an. Ist zu viel Brot drin? Ist sie zu fest? Ist sie zu fluffig? Also da, ja. Und man kann sehr viel falsch machen bei einer Frikadelle.
Das stimmt.
Im Buch habe ich auch die Vogelmilchtorte gefunden. Also heißt, glaube ich, auch Napoleon-Torte.
Oh, da muss ich kurz widersprechen, das ist nicht das Gleiche. Also die Vogelmilchtorte...
Weil das habe ich mir sehr schwer vorgestellt, ja, die Zutat ganz, dafür ganz zu gewinnen.
Die Vögel zu melken.
Ja, richtig. Dann, ich war kurz irritiert.
Ja, nee, also bevor es auch da empörte Hörerstimmen gibt, das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Die Napoleon-Torte ist eine Art Klassiker der sowjetischen Küche. Den kriege ich auch hin. Die Vogelmilchtorte ist eine Art, also Vogelmilch war, wie soll ich sagen, am ehesten vielleicht so eine Art Soufflé, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schokokuss, ist aber trotzdem was völlig anderes, okay. Eine Art von Süßigkeit, die eben osteuropäisch geprägte Menschen kennen.
Okay, und dann kommen wir
gut,
zu einem...
Gut, dass wir das klargestellt haben. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Entschuldige, dass ich da was durcheinander gebracht habe. Und dann kommen wir zum Thema Salatdressing. Ich habe es eben schon bei mir angesprochen. In der Kindheit war es Dosenmilch mit Zitrone, was mein Bruder und mich da hat hinschmelzen lassen. Bei dir ist es eine Mischung, die bei mir zu Hause für leichtes Unverständnis gesorgt hat. Ketchup, Mayo, Milch als Salatdressing.
Oh, da muss ich dazu sagen, nicht bei mir. Aber genau, dieses Rezept, das kam, oder die Erwähnung dieses Rezepts, das hat in dieses Buch gefunden, als ich versucht habe, eine Art Kinderernährung zu beschreiben oder das, was die Kinder in den Einrichtungen, die sie dann täglich besuchen, so kriegen und was sie eigentlich lieben. Und es gibt dazu eine Geschichte, dass in einer Kita, die mal meine Tochter besucht hatte, alle Kinder den Salat der Köchin geliebt haben. Es gab eine großartige, wunderbare Frau, die für diese Kinder gekocht hat und sie aßen immer alles, was diese Köchin machte, auch den Salat, den sie zu Hause nicht aßen. Und die Eltern fragten sich natürlich, wie wird dieser Salat gemacht? Und bei einem Elternabend, wo auch die Köchin anwesend war, weil das oft der Fall war, weil sie einfach dazugehörte, versuchten die Eltern aus ihr rauszukitzeln. Wie macht sie diese Salatsoße? Und sie wollte das nicht so recht sagen. Man merkt es. Und die Eltern bohrten weiter, bis sie irgendwann einbrach und einfach sagte, ja, aus drei Zutaten, Mayo, Milch und Ketchup. Und das war wirklich so ein, sozusagen, Mic Drop. Alle Eltern waren erstmal ganz lange still. Keiner hat mitgeschrieben, außer ich in Gedanken. Ich habe es aber zu Hause nicht ausprobiert. Sie hat das Mischungsverhältnis nicht verraten. Ich wollte es, glaube ich, auch nicht wissen. Das muss dann zu dieser Kindergartenlegende irgendwie weiter bei der so bleiben. Das muss man nicht reproduzieren.
Aber diese Kindergartenlegenden kennen wir alle. Ich habe es gerade schon während die Musik lief angesprochen. Die Lasagne im Kindergarten unseres Sohnes, mittlerweile ist er längst raus, die ist ungeschlagen. Und da braucht sich eigentlich zu Hause auch keiner dran zu versuchen, weil die wird nie getoppt werden können.
Ja, da kann man, glaube ich, nur verlieren. Also die Köchin, von der ich gerade erzählt habe, die hatte irgendwann auf Elterndruck auch angefangen, ihre Rezepte zu teilen. Also es gab dann also auch in einem Verteiler zu verschicken. Aber ich glaube, niemand konnte das so nachkochen. Also da kam auch eine Lasagne vor oder Hirsebuletten, die in der Kita geliebt wurden. Aber keine Chance, irgendwas Ähnliches jemals zu Hause zu machen, was die Kinder genauso gern essen.
Zum Thema Essen, ist es eigentlich allein schon durch Millionen fotografierte Teller, Speisen im Internet, die veröffentlicht werden, öffentlicher denn je dieses Thema?
Ich finde schon. Es ist ja bei vielen Bereichen so, dass die sozialen Netzwerke sozusagen, also dort, wo es früher so einige bestimmte Kanäle gab oder sei es irgendwie Sender oder Verlage, die bestimmte Themen abonniert hatten, das hat sich jetzt unglaublich vervielfacht, weil wirklich jeder in irgendeiner Form beitragen kann. Und für das Essen gilt es, glaube ich, auch sehr massiv. Also seien es irgendwie Koch-Influencer, seien es irgendwie Millionen, wie du sagst, Privatmenschen, die gerne einfach mit anderen teilen, was sie gegessen haben, auch jenseits der sozialen Netzwerke in, keine Ahnung, in den privaten Chatgruppen. Das ist, glaube ich, einfach so ein toller Anlass, einfach von sich zu teilen und ins Gespräch zu kommen und es zugleich persönlich zu machen.
Ich habe versucht, mich zurückzuerinnern. In der Kindheit, da sahen Kochbücher erstmal schon mal anders aus. Da hattest du dann nur auf jeder gefühlt 12. Seite ein Foto und nicht von jedem Gericht. Das ist auch mittlerweile anders. Und auch so Essen im privaten Raum, also wenn es eine Familienfeier gab, dann gibt es maximal noch ein Foto, wo die leer geputzte Platte nachher zu sehen ist und ein Haufen dreckiger Teller, weil man halt einen schönen Tag hatte. Aber dass sich da einer hinstellt, Moment, ich muss noch ein Foto vom perfekten Teller machen und den nachher ins Album kleben, das gab es halt nicht. Das macht man ja jetzt dann, das ist ja für einige eine Selbstverständlichkeit. Also Markus Söder hat letzte Woche, habe ich nochmal geguckt, irgendwie nochmal so eine lustige Schlachtplatte fotografiert. Ich habe aber auch ein Essensfoto bei dir schon einen Post gefunden.
Bestimmt mehr als eins, ja.
Einer ist mir aufgefallen, hast du glaube ich nicht selber gekocht, aber das war dann eine Schale Fritten rot-weiß und ein Milchkaffee daneben.
Ich glaube ein Kakao sogar.
Oder so,
ja.
Ist das eine gute Kombi gewesen in dem Moment? Lebt es von dem Moment, das Foto?
Ja, ich glaube, ich wollte damals, das ist lange her, aber ich weiß, was du meinst, weil da wollte ich witzig sein und habe glaube ich sowas wie drunter geschrieben, bei besonderen Anlässen gehen wir schick essen.
Ja, okay, gut.
Und hatte dann eben diese Pommes und diesen Kakao für ein Kind einfach fotografiert und fand mich sehr lustig dabei. Fand aber auch, dass das einfach ein hübsches Bild war. Das, ich liebe ja irgendwie auch so diese Süße und dieses fettige, pappige und dieses Fastfood. Das hatte was mit mir doch egal, was dann, keine Ahnung, die Ernährungswissenschaftler sagen. Naja. So einen Moment hatte ich da.
Okay, da gebe ich zu, ich hatte nach dem Essensfoto bei dir gesucht und mir den Kommentar schon gar nicht mehr angeguckt dazu.
Macht nichts.
Das ist mein Versäumnis. Aber wieso machen wir das eigentlich? Wieso posten, was würdest du sagen, Menschen Essensbilder? Ist das stolz, weil man gerade was Tolles gekocht hat, oder ist es so ein bisschen angeberisch, guck mal, das esse ich und du nicht?
Also ich glaube, das kann alles sein. Also viele fühlen sich ja unter Druck, wenn sie aktiv sind in den sozialen Netzwerken, einfach irgendwas von sich zu teilen. Und Essen ist ja so ein Teil der Alltagsgestaltung. Also es kann ja durchaus sein, dass man in dem, was man gemacht hat, dass man es auch zeigen möchte. Also guck mal, was ich hingekriegt habe, so wie ein Kind sagt, guck mal, was für ein schönes Bild ich gemacht habe. Also da steckt ja irgendwie Mühe drin und ein Gestaltungserfolg. Und deswegen finde ich, ich kann das total gut nachvollziehen, weil man, beinhaltet sehr viel Privates, aber man kann es auch so unkompliziert teilen. Also andere Dinge möchte man vielleicht gar nicht veröffentlichen, weil man da eine gewisse Hemmschwelle spürt. Und beim Essen ist es einfach okay und akzeptiert, andere daran teilhaben zu lassen.
Ich habe noch einen schönen Satz gefunden, dass Essen als der Klebstoff für soziale Bindung bezeichnet wird. Gesellschaftliche Bedeutung des Essens, wir hatten es eben schon mal so ein bisschen angerissen, das Abendbrot am Familientisch, dass es halt aber nicht zum Zwang wird, weil dann verliert es irgendwie so auch an Kraft und geht vielleicht nach hinten los. Wie siehst du das? Hat das für dich irgendwas, sich mit Freunden an den Tisch zu setzen, entspannten Abend zu haben, dabei zu essen und zu quatschen?
In der Theorie schon, in der Praxis muss ich aber gestehen, du lachst, ich habe festgestellt, dass ich in Gesellschaft wirklich gar nicht so gut essen kann. Es ist so, dass ich, wenn ich mit anderen da sitze oder auch wenn ich mit jemand essen gehe, ich weiß nicht, wie andere es schaffen, gleichzeitig zu essen und sich auf den Gesprächspartner zu konzentrieren. Und damit meine ich nicht nur, dass einem dann die Spaghetti runterfällt, nicht nur das Feinmotorische, sondern ich habe das Gefühl, entweder ich vergesse, wie viel Hunger ich habe, oder ich schmecke gar nicht, was ich esse. Deswegen, für mich persönlich stelle ich tatsächlich diese sehr gesellschaftlich akzeptierten Anlässe ein wenig in Frage. Sozusagen, wir gehen zusammen essen und wir besprechen was. Ich kriege das nie hin. Deswegen ist es bei mir immer, also in dem Fall eher so ein Scheinessen und mehr Gespräch. Oder das Gegenteil.
Weil du dich auf eine Sache voll konzentrieren möchtest, entweder aufs Gespräch oder aufs Essen.
Ja, ich habe gemerkt, dass ich dieses Multitasking, was ja inzwischen auch sehr umstritten ist, ich kriege das nicht hin in Bezug auf das Essen. Das gilt auch oft für das, was ja viele praktizieren. Wir haben ja auch kurz darüber gesprochen, essen und dabei was anderes machen, sei es dann irgendwie am Handy sein oder Fernsehen oder lesen. Auch das kriege ich nicht hin, weil da muss ich mich schon eher auf das Essen konzentrieren, um zu merken, was ich zu mir nehme.
Das ist übrigens ein Trend, den es gibt, den Ernährungsexperten sozusagen vorhersagen, den Einhandsnack. Weil du in der einen Hand das Handy weiterhin hast, hast du dann in der anderen das Essen. Und da ist es ja dann auch so, dann guckst du ja noch nicht mehr drauf, wo beiß ich denn gerade rein.
Ja, total. Also sowas könnte ich nicht. Ja.
Da sind wir ziemlich ähnlich. Sehr gut. Lass uns in den Kühlschrank schauen, anderer Menschen. Also wir fangen gleich bei dir an, aber das ist schon ein sehr intimer Blick, oder? In den Kühlschrank.
Ich finde schon, ich glaube, das verrät so viel über einen, dass ich wirklich verstehen kann, dass da eine Hemmschwelle da ist, diese Tür zu öffnen.
Warum? Also wenn du jetzt Besuch hast oder deine Kinder haben Besuch, vermeidest du es, dass der Besuch in deinen Kühlschrank guckt?
Ja, also was heißt vermeiden? Also ich glaube, ich würde innerlich ein bisschen zusammenzucken und nicht mal nur in der Frage, oh Gott, ist es denn aufgeräumt? Ja, sondern weil ich glaube, dann wüsste der Besuch wirklich sehr, sehr viel über mich. Nicht, dass ich da irgendwie große Geheimnisse hätte, aber ich glaube, es ist angenehmer, das bewusst quasi auszusprechen und zu präsentieren, als dass da irgendwie sofort Schlüsse draus gezogen werden. Also ich kenne auch Leute, das hatte ich auch in einem Buch erwähnt, die überhaupt diese Sensibilität so ausgesprochen haben und mir klargemacht haben, Kühlschrank ist was extrem Intimes.
Da hast du nichts zu suchen an meinem Kühlschrank.
Also zusammen zumindest nicht jeder und nicht ungefragt.
Nee, das würde ich glaube ich auch nicht machen. Aber ich finde es zum Beispiel, wenn wir Freunde zu Gast haben und von mir aus bleiben die halt auch irgendwie über Nacht, dass du dann irgendwie mehrere Mahlzeiten abzudecken hast und du sagst denen, du kannst jederzeit selber in den Kühlschrank gehen, finde ich das ja sehr einladend. Aber das Ding sollte dann tatsächlich schon irgendwie schimmelfrei sein zumindest.
Vielleicht seid ihr einfach sehr eins und sehr, also identifiziert euch mit dem Kühlschrankinhalt so sehr, dass ihr dann nicht das Gefühl habt, das deckt eine neue Facette ab von eurer Persönlichkeit. Ist ja eigentlich auch sympathisch.
Ja, vielen Dank. Bist du ein Kühlschrank-Nerd? Also fester Platz für Eier, Gemüse, Wurst?
Ja, das wäre ich total gerne, aber wir haben solche Lebensmittelmengen, dass es oft darum geht, die letzte Ritze irgendwie auszufüllen und was reinzustopfen. Vielleicht liegt die Hemmschwelle der Öffnung des Kühlschranks auch daran, dass man denkt, oh Gott, jetzt sehen Sie, wie voll das ist. Und dann fällt einfach einem ein Stück Quark oder irgendwas, eine Packung entgegen, dass es eher in die Richtung geht. Ich liebe aufgeräumte Kühlschränke anderer Leute. Wenn ich dann an die rangehen darf, bin ich immer voller Bewunderung.
Anderer Leute heißt, du hast es selber auch noch nie geschafft. Ich auch noch nicht. Also, dass der wirklich so
du
eine.
Du bist nicht
so
andere Leute offenbar.
Ja. Dass der so eine klare Struktur hat. Ich meine, die Kühlschrankhersteller, die geben einem ja sogar vor, da soll das liegen und ganz unten das Gemüse.
Diese Halterung für die Eier finde ich auch so rührend.
Die habe ich als erstes immer rausgenommen.
Ja, ich auch.
Also, was darf in deinem Kühlschrank auf keinen Fall fehlen?
In meinem Kühlschrank sind tatsächlich immer sehr viele Eier. Ich finde das ganz toll, weil man damit, glaube ich, sehr schnell alle möglichen Sachen, die sich wie richtiges Essen anfühlen, machen kann.
Was heißt sehr viele? Also die normale Packung sind die 12er Packung, glaube ich, ne? 10er, 12er?
Also 10er hätte ich jetzt gesagt. Neulich hatten wir eine, 18er, die war ganz absurd breit und die passte nirgends hin, die kaufen wir nicht nochmal. Du wolltest die Anzahl der Eier haben.
Ja, so, wenn du sagst,
also
du
unter 20 ist selten.
Unter 20
Eier? Unter 20 ist selten, weil allein schon, wenn alle ein bisschen Rührei zum Frühstück haben möchten, was passiert, oder zu irgendwie mittags, dann sind schnell schon mal, keine Ahnung, 6 bis 8 weg. Dann sitzt man auf dem Trockenen, wenn man nicht 20
hat.
Das
stimmt, ja, dann musst du ja gleich nachlegen.
Schnell wieder einkaufen,
Aber unter der Woche gibt es nicht morgens vor der Schule schon oder vor der Arbeit schon Rührei?
Ach, das hat alles schon mal gegeben, warum nicht? Bei euch nicht?
Ja, dann muss ich noch früher aufstehen, habe ich das Gefühl.
Das geht in 30 Sekunden.
Okay, dann lasse ich mir das
schneller
Rezept
als Porridge. Na gut, zwei.
Echt? Porridge prötschelt halt so vor sich hin.
Also Rührei ist das Schnellste, was es gibt. Okay. Und wenn man Eier kocht, dann muss man nicht mal dabei stehen.
Okay, ja gut,
Eier kochen. Totale Empfehlung, Lifehack.
Das geht auch, okay. Vielen Dank
Eier
dafür.
Zum Frühstück, super.
Also Eier auf jeden Fall. Noch irgendwas? Also bei mir sind es scharfe Soßen.
Nee, ich bin nicht so für scharf. Also wenn meine Mama gerade Sauerkraut gemacht hat, dann unbedingt dieses Sauerkraut. Also im Moment, das verrate ich ein bisschen ungern, aber ich mache es, haben wir wahnsinnig viel Magerquark im Kühlschrank, weil ich einem Familienmitglied eine Art Mealplan zu Weihnachten geschenkt habe und gesagt habe, wir machen ein paar Wochen, versuchen wir ein bisschen kontrolliert zu gucken, was wir essen und haben so eine Art Fitness-Mealplan, dem wir folgen. Und da gehen wahnsinnig viele Eier und Magerquark drauf. Ich glaube, die Veganer würden an der Stelle zusammenzucken, aber so ist es. Würstchen habe ich auch gerne, aber in Bioqualität. Stichwort Kühlschrank.
Okay, und der Essensvorsatz, der hält noch? Wir sind
der
jetzt,
hält noch.
Der Januar läuft aus. Das ist immer so der Wackelpunkt, dass die Vorsätze nicht mehr eingehalten werden.
Wir haben nicht sofort angefangen, weil es erfordert eine gewisse Mühe. Aber es tut gut, so viel Magerquark und Eier zu essen, muss ich sagen. Man ist oft einfach satt.
Was gehört dazu, wenn wir ein Essen richtig zelebrieren wollen? Vielleicht hat Alina Bronski jetzt ein Essen. es wären Leute darauf die Antwort. Schon klar, das ist bei jedem auch irgendwie anders. Und du hast eben schon deutlich gemacht, ein Essen zelebrieren heißt bei dir nicht unbedingt, dass du Gäste um dich rum haben musst, mit denen du dich dann parallel zum Essen auch noch unterhalten kannst, inhaltsstark, sondern da verlierst du den Fokus. Also wie zelebrierst du dein Essen? Der Döner gestern war es nicht?
Ja, obwohl ich da die Ruhe gehabt hätte. Das ist nämlich die wichtigste Zutat, glaube ich, wenn man ein Essen zelebriert. Einen Moment der Ruhe und der Konzentration kann man natürlich auch in der Gruppe haben. Und wir haben ja vorher über Kindergärten gesprochen und Kinderessen. Und da fiel mir ein, wie eine Gruppe, in der ein Kind von mir war, hatte die Regel, die ersten 10 Minuten beim Essen wird nicht gesprochen. Und ich fand es erst total gemein und drakonisch und dachte, die armen Kinder, die dürfen nicht reden, sondern 10 Minuten schweigend essen. Und dann habe ich verstanden, warum. Weil sie wirklich diese Gelegenheit hatten, sich nicht abzulenken, sondern sich darauf zu konzentrieren. Und dann dachte ich ja, im Herzen bin ich immer noch so ein Kind, weil ich das wirklich brauche. Und die Zutaten sind dann zweitrangig. Man kann von ganz einfachen Dingen bis zu komplizierten genießen, wenn man wirklich nicht das Gefühl hat, im gleichen Moment wichtige Dinge erörtern zu müssen, sondern wenn jeder einfach reinbeißen darf und sagen darf, oh, wenn das quasi das einzige Thema dieser Essensmomente erstmal sein darf, wie toll das schmeckt, was auch immer das ist.
Ich habe bei mir auch selber festgestellt, ja, ich mag auch gerne die große Tafel, wo sich dann halt mehrere Menschen, die man irgendwie schätzt, versammeln und man isst zusammen und man redet miteinander. Das ist schon schön, aber auch so diese Momente, ich liebe es zum Beispiel, wenn ich alleine Abend esse und mir mein Brett irgendwie zubereite. Ich habe eine Scheibe Brot oder zwei, Butter, schneide mir ein bisschen irgendwie eine harte Wurst auf oder sowas.
Herrlich.
Da brauche ich dann eigentlich nichts anderes. Dann ist das halt der Moment. Und dann
nicht zu niemandem.
Ja, dann sitze ich da auch freudestrahlend vor meinem Brett und genieße. Also das ist ja dann auch eine Art des Zelebrierens. Also was ist mit Essen vorm Fernseher? Gibt es dann bei dir auch gar nicht?
Nee, aus dem gleichen Grund eher nicht, genau. Und ich versuche das auch zu untersagen, anderen mehr oder weniger erfolglos. Essen vom Fernseher, ich habe ja hier so viele ungeahnte Weisheiten von mir gegeben. Wenn man jemand hat, der nicht so guten Appetit hat, zum Beispiel ein Kind, und es sich um ein Essen handelt, das sonst super gesund ist, aber sonst nicht so gut ankommt, ich finde, da ist Essen vom Fernseher eine super Methode, etwas in ein Kind reinzukriegen, ob es jetzt Salat, Sauerkraut oder Eintopf ist, was sonst vielleicht nicht reinkäme.
Also der Salat mit Ketchup, Mayo, Milch, den vom Fernseher?
Zum Beispiel, genau.
Wo fängt es bei dir an mit dem, wenn du sagst, ich freue mich auf eine Mahlzeit? Ist das dann schon irgendwie, wenn man einkaufen geht auf dem Markt oder im Supermarkt? Oder ist das, wenn alle zusammen sind?
Also ich freue mich eigentlich permanent auf Mahlzeiten. Also ich bin sehr, sehr, sehr oft hungrig. Und ich finde
aktuell
oft,
übrigens.
Aktuell, ja, genau. Mein Magen knurrt, glaube ich, schon die ganze Zeit. Ich freue mich richtig auf was auch immer ich dann, welchen Döner ich dann auch immer finde. Ich finde es oft fast schon, wenn man hungrig einkaufen geht, das ist ja auch etwas, was man nicht machen soll. Da freut man sich zu sehr. Und da bin ich oft auch nicht so gut darin, die richtigen Dinge einzukaufen, die dann auch noch, ist ja nicht alles so schnell wie ein Rührei, die dann auch zuzubereiten. Dann passieren eher Fehlentscheidungen.
Das mit dem Rührei habe ich verstanden. Das hat ja auch was mit Wertschätzung, finde ich, zu tun. Ne? Für den Moment, wenn man da sitzt, egal ob allein oder in Gesellschaft. Und auch für die Lebensmittel ja auch so. Ne? Also dass man da so denkt, habe ich was Feines auf dem Teller.
Ja, irgendwie schon, dass man sich Zeit dafür nimmt.
Ja, also ich habe mich zumindest letztens, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, als ich dich anfangs fragte nach dem letzten Glücksgefühl im Mund so, über ein Stück Schweinebauch gefreut, weil das wirklich war jetzt nichts, eigentlich nichts Besonderes, aber der war halt in der Zubereitung hervorragend, dass er knusprig war und trotzdem irgendwie weich. Und gerade wenn ich davon erzähle, habe ich da schon wieder verstärkten Speichelfluss, dass man sowas ja dann auch irgendwie mit sich trägt und weiß, wo man das hatte, in welcher Umgebung, in welcher Gesellschaft. Also davon lebt es ja dann auch.
Oh ja, wo war der Schweinebauch?
Im Schwarzwald.
Im Schwarzwald.
Ich kann dir die Adresse gleich geben.
Ja, bitte.
Wir gucken so ein bisschen auf die Reaktionen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Da schreibt etwa Andreas Glöckner einfach herrlich. Das ist das Kompliment an dich. Ich kann mich in ihren Einfach-Essen-Hype, also das Simple, wir hatten es von der Kartoffel mit Butter und Salz, hineinversetzen. Auch schön, dass du nicht belehrend rüberkommst, obwohl du ja gerade sagtest, du hättest noch den einen oder anderen Lebenstipp mit an die Hand gegeben. Aber wir hatten es davor ja schon eben nicht irgendwie vorzugeben, dass wir uns alle auf welche Art und Weise auch ernähren sollten oder sein lassen sollten.
Also so, schön, dann danke.
Bestätigt Silvia Wenk, dass es das 30-Sekunden-Rührei auf jeden Fall gibt. Das ist möglich. Also die ist in deinem Team sozusagen, dass sie das auch für ihre 12-jährige Tochter morgens um 6.15 Uhr schon macht.
Sehr gut.
Aber ich habe auch, lass mich kurz suchen, Heinz gefunden zum Thema Rührei zum Frühstück in 30 Sekunden. Da kann er nämlich nur lachen. Ein gutes Rührei, das braucht geschnittene Zwiebeln, kleingeschnittenen Speck, Käse und das in 30 Sekunden, das ist unmöglich. Also du merkst, an dem Thema gibt es einen Graben, der sich bildet.
Ich gebe dir noch 30 Sekunden für die Zwiebeln tatsächlich. Da muss ich dem Zuhörer, dem Hörer recht geben.
So gut, okay, ja. Alles klar. Dann weiß ich das auch mit einzubauen in meinen Alltag. Ralf hat ein Foto geschickt von seinem Kühlschrank geöffnet. Und man sieht, ich frage mich, ob er seine Katze da lagert. Auf jeden Fall sieht man einen Katzenhintern, der rausguckt. Aber ich glaube eher, dass die Katze mal vielleicht was gesucht hat. Das ist auch sehr schön. Wäre ich jetzt nicht so der Freund von, aber bei Ralf geht's anscheinend. Dann haben wir hier noch Katrin Svatosch. Tatsächlich ist es bei mir auch so, ich bin gerne im Gespräch mit Gästen und kann dabei kaum essen. Ich genieße dann erst das Resteessen. Also das heißt, wenn die Runde
wenn
wahrscheinlich
sich
schon, aufgelöst
oh,
hat.
Ja.
Und sie schreibt auch noch, vielen Dank für das tolle Buch Pi mal Daumen.
Oh, ich danke sehr für diese Stimme.
Also da weiß durchaus jemand, was mit dir anzufangen. Wie kann es auch anders sein? Peter hat geschrieben, interessante Sendung. Den Kühlschrank braucht man gar nicht zu sehen. Es reicht schon im Supermarkt manchmal zu schauen, was die Leute so einkaufen. Beobachtest du das auch bei Menschen?
Ja, zwangsläufig, total. Und überlege auch, was machen sie mit diesen ganzen Sachen, die sie einkaufen.
Ist manchmal auch eine Anregung dabei, dass du sagst, oh, wo haben die das denn her? Ich probiere es mal aus.
Ganz, ganz selten, ehrlich gesagt. Meist bin ich etwas abgestoßen.
Aber ich kenne das auch, dass es tatsächlich interessant ist, auch mal in den Nachbar-Einkaufswagen zu schauen. Sascha Pfeiffer aus Mühlhausen im Kraichgau hat geschrieben, ich kann Frau Bronski total gut verstehen mit dem Kühlschrank. Unser Kühlschrank ist für gewöhnlich nach dem Wocheneinkauf auch dermaßen proppevoll, dass sich da lieber niemand anders dran lassen möchte. Und in regelmäßigen Abständen findet man darin Schätze, mit denen man gar nicht mehr gerechnet hat. Man wusste zwar, dass es irgendwo in einem Teil noch sein müsste, allerdings wochenlang wurde nichts gefunden bei der Durchforstung der unendlichen Weiten des Kühlschranks. Mit viel Glück ist das MHD noch nicht abgelaufen, aber zu oft dann doch. Das kennst du.
Das kennen wir alle, glaube ich, tatsächlich. Genauso ist es.
Und ich habe das gerne bei Frischkäse und Quark. Das bringt uns gleich zum nächsten Thema, weil da ist es dann tatsächlich so, wenn du dann den Frischkäse irgendwie nach ein paar Tagen nochmal aufmachst, dann lächelt er dich schon so grünlich an. Das ist dann so, das wäre mir unangenehm, wenn das vor mir jemand entdeckt im Kühlschrank.
Wenn du das dem Gast schon anbietest.
Richtig, ja. Hier habe ich noch Frischkäse für dich. So, Doro Huki hat geschrieben, das scheint ein Künstlername zu sein, tippe ich mal. Wie heißt die Methode mit Magerquark und Eiern? Das ist der Mealplan in deinem in deiner Familie momentan.
Was soll ich dazu sagen? Es ist eine Art Speiseplan, den haben wir wirklich einfach aus dem Internet gezogen. Und ich glaube, der ist auch nicht auf Deutsch. Es gibt hunderte oder Trilliarden davon wahrscheinlich, wo man drei Mahlzeitenempfehlungen hat und einen Snack und versucht dabei vor allem auf Proteinzufuhr zu achten und ein paar andere Dinge. Und da gibt es einfach sehr viele Gerichte mit Eiern. Einige haben wir heute schon angesprochen, sozusagen Lifehack-mäßig.
Das 60 Sekunden früher. Jetzt sind wir ja schon bei 60 bei dir, ne?
Ja, so großzügig bin ich. Aber auch, um zum Quark zu kommen, diverse Quarkaufläufe, wo ich, mache ich kurz Werbung für mein Buch, auch in meinem Buch ein ähnliches Rezept habe. Und was bei uns inzwischen wirklich oft ist, also kiloweise wird Quark eingekauft, eben nach einem Rezept, was man ganz leicht, glaube ich, im Internet findet, einen Auflauf gemacht, eher so Richtung süß, aber trotzdem sehr passend in diesen Mealplan. Und davon kann man auch ganz lange und gut zehren und ist dann schön satt.
So, dann habe ich hier noch zum Abschluss Thomas aus Speyer. Er hat sich zum Thema Essenskultur gemeldet und hat gesagt, bei einem Gespräch übers Essen hat mir ein Franzose mal gesagt, das deutsche Essen besteht darin, den Magen möglichst schnell, möglichst voll zu bekommen. wird uns unterstellt, dass wir eben nicht so die Genussmenschen sind. Ich fand, dass sich das so in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt hat. Dass das vielleicht mal tatsächlich früher galt, aber mittlerweile, ja, würde ich auch nicht mehr so hart mit uns kulinarisch ins Gericht gehen.
Ich glaube auch. Also dieses Früher habe ich nicht mitgekriegt. Das du
ansprichst. Da war alles anders früher. Ja. So, Alina Bronski, danke, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.